Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Steven Jäger ist der heiße Scheiß der PGA.
Grün und saftig, der Golf and Style Podcast.
Herzlich willkommen zu Grün und Saftig, eurem Lieblings-Golf-Podcast. Erstmal eine gute Nachricht. Wir verlosen nämlich 100 Tickets im kommenden Heft. Ja, Achtung, Heft, logischerweise, ihr kennt das natürlich. Wir sind ja zusammen mit Golf and Style, Magazin, was häufig erscheint und bei euch im Golfclub ausliegt. Mit Golf and Style sind wir zusammen. Wir sind der Podcast sozusagen dazu. Wir sind auch das gleiche Team. Und die neue Ausgabe von Golf and Style wird ab dem 5.4. an eure Club ausgeliefert. Also ruhig mal nachfragen oder auch bei uns im Netz nachschauen unter golfandstyle.de. Denn wir verlosen 100 Tickets für die European Open. Ihr wisst, die European Open in Norddeutschland auf der DP World Tour. Überhaupt das Event, ich möchte mal sagen, gleich nach den Masters eigentlich. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auf schönes Wetter. Auf Green Eagle in Winsenlohe, next to Hamburg, und das wird mit Sicherheit wieder ein großartiges Event werden. Grün und Saftig ist mit dabei als Morning Briefing Podcast. Wir sind dabei mit Golf and Style, wir sind dabei und wollen mit euch ins Gespräch kommen, wenn ihr die Anlage besucht. Und deswegen verlosen wir einfach mal so 100 Tickets im kommenden Heft für die European Open. Übrigens, das Heft, möchte ich mal sagen, sieht ausgesprochen gut aus. Wir haben nämlich Rory McIlroy auf dem Titelblatt. Da müsst ihr mal in seine Sonnenbrille reingucken, weil da spiegelt sich was wieder, was momentan bei Rory natürlich auch viel im Herzen rumgeistert, nämlich LIV oder PGA. Das ist ja das große Streitthema. Wow, und wer Full Swing schon die zweite Edition gesehen hat bei Netflix, der weiß, dass da ordentlich Pfeffer im Blut ist. Und darüber werden wir später noch sprechen. Das muss noch gar nicht so groß sein. Aber heute haben wir einiges vor. Wirklich unglaublich viel, was wir zu besprechen haben, denn es hat sich sowas Tolles getan. Bei uns im Team heute von Grün und Saftig, Anna Diedrichs. Liebe Anna, hallo.
Hi, freue mich dabei zu sein wieder.
Natürlich mit dabei, Julius Allzeit.
Ich begrüße euch, Hallöchen.
Und Sven Hanft ist auch da.
Moin, moin.
Also, wir müssen reden. Erstmal über Caddy-Verbot bei der Deutschen Golfliga. Also, das ist schon ein starkes Stück. Wir müssen reden über erfolgreiche Frauen, auch Comeback-Frauen auf der PGA-Tour, erfolgreiche Frauen auf der LET-Tour. Wir werden natürlich über die Masters sprechen. Wir möchten da vielleicht auch mal eine kleine Wette untereinander eingehen, an der ihr euch gerne beteiligen könnt. Wir wollen natürlich über Indien sprechen, diesen unglaublichen Platz, was da eigentlich los gewesen ist bei der Hero Indian Open. Und wir wollen sprechen über den neuen deutschen Held, Stefan Jäger. Oder wie die amerikanischen Kommentatoren immer sagen, Stephen Jäger. Stephen Jäger. Yes, Stephen Jäger. Ich habe erst gedacht, wir können das ein bisschen spannend machen und nehmen Stephen Jäger ans Ende. Aber es will einfach aus mir raus, weil ich immer noch so aufgeladen bin. Es ist Ostermontag, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Und die Nacht war so einigermaßen lang für uns, weil wir halt Texas uns angeguckt haben. Texas Children's Open. Sven, erzähl mal, wie hast du diesen Sieg von Stephen Jäger gesehen?
Also ich habe lange nicht dran geglaubt, muss ich sagen. Das Feld war ja so eng, da waren ja ungefähr 10 Leute, die das gewinnen konnten. Also ich habe ehrlich gesagt, muss ich zugeben, nicht an Stephen Jäger geglaubt. Ich habe immer gedacht, dass Scotty Scheffler oder was ist, sogar Tosti, den man ja eigentlich bisher auch nicht kennt, den wilden Argentinier. Ich dachte, da kommt noch einer, weil Stephen Jäger tat sich ein bisschen schwer, Birdies zu spielen. Im Gegenteil, er musste teilweise mit langen Putts seine Pars auf den Back Nine retten. Und ich dachte, das reicht eigentlich nicht. Und naja, zum Schluss war für mich eigentlich klar, dass sie ins Playoff auch gehen. Und da hätte ich ihm auch das nicht unbedingt zugetraut. Aber diese 9 Pars auf den Back Nine, die haben tatsächlich gereicht, weil auch Scotty Scheffler Fehler machte. Gut, dass er den letzten Putt nicht Loch, das war so ein, ja, so ein bisschen so ein Scotty Scheffler-Putt vor, was weiß ich, vor 2 Monaten oder so, wo er wirklich nicht so gut geputtet hat. Jetzt war er ja zuletzt extrem gut auf den Grüns. Von daher dachte ich immer, Scheffler wird es jetzt irgendwann machen. Aber er lässt Putts aus und Stephen Jager hat nach, weiß nicht, was war das, sein 135. PGA-Turnier, ja, hat er endlich das erste gewonnen. Finde ich also eine Mega-Leistung in so einem engen Feld. Also ich finde, besser hätte man das nicht machen können. Also Hut ab.
Und dann nochmal eben 1,6 Millionen Dollar mit nach Hause genommen in die Familienkasse.
Auch gut.
Julius, also das ist, du siehst auch leicht übernächtigt aus, wahrscheinlich, weil du hinterher noch gefeiert hast.
Ja, so ungefähr. Ja, du sprichst die Familienkasse an. Ich glaube, das kann er gut gebrauchen. Er ist gerade letzte Woche umgezogen in ein neues Haus. Da ist echt viel Trubel gerade in der Familie. Jäger hat ja noch ein 1,5 Jahre altes Kind, sein Sohn Fritz. Deswegen, bei dem geht gerade natürlich unglaublich viel im Leben ab. Das, was Sven gesagt hat, ne, dieses Playoff, dass er dann irgendwie vermieden hat, indem er einfach keine Fehler wirklich gemacht hat auf den Back Nine. Das fand ich halt ganz stark, weil es wurde zwischendurch mal eingeblendet, wie sehr viel schwerer die Back Nine sind als die Front Nine. Ne, auf den Front Nine war irgendwie der Score minus 135 und auf den Back Nine irgendwie 230 über Par oder so. Das musst du natürlich erstmal dann schaffen, keine Bogies auf den Back Nine zu spielen. Das hat ihm halt gereicht, weil er hat einfach die anderen die Fehler machen lassen. Es gibt halt diesen Stretch, 14, 15, 16, glaube ich, sind die Löcher, oder 15, 16, 17, wo einfach wirklich viele Fehler passieren können, so Risk- und Reward-Löcher. Und er hat es halt einfach geschafft. Für mich war auch die 13 so ein Schlüsselloch, wo er wirklich einen sehr langen Par-Part-Loch, wo man dann gesehen hat, okay, der Typ hat die Nerven echt im Griff, hatte natürlich auf der Korn Ferry auch schon gelernt, auf der Tour, wo er echt 6-mal gewonnen hat. Also er weiß ja, wie gewinnen geht. Anders als andere Spieler, die tatsächlich vielleicht noch nie ein Turnier gewonnen haben. Scotty Scheffler dann hinter sich zu behalten, ist schon sehr stark, auch wenn Stefan natürlich selbst nicht so richtig dran geglaubt hat. Er hat auf der 18 gesagt, ja, er war auf 100% sicher, dass Scotty den locht. Und er hatte schon, während Scotty sich da vorbereitet hat auf sein Putt, hatte er schon im Kopf, wo spiele ich im Playoff-Loch das Grün an? Hatte er schon im Kopf drin, meinte, aber ich verzeih's ihm. Ich finde es nicht schlimm, wenn Scotty den nicht macht. Also von daher, ja, sehr, sehr cool. Wirklich.
Ich habe des Nächtens noch eine Nachricht von Charles M. Huber, Schauspieler aus der Alte, bekommen, der nämlich gemeinsam mit ihm in München Eichenried gespielt hat oder ihn von daher kennt, weil da ist er ja aufgewachsen, der Stephen Jager. Und war auch mächtig stolz und richtig begeistert. Und es ist so, dass Stephen Jager früher auch schon im Club immer ein ziemlicher Killer war. Also der hat nichts anbrennen lassen, war immer stark, auch besonders im Lochwertspiel. Deswegen hat er auch in der Deutschen Golf League auch sehr erfolgreich gespielt. Und ich fand das so, der Junge, du bist in Führung bei so einem Feld. Du stehst davor zu sagen, das wird mein erster PGA-Tour-Titel, möglicherweise. Das wird die Erfüllung eines Traumes. Ich meine, das letzte PGA-Tour gewonnen hat ein Deutscher, Alex Jaker, 2015. Also 9 Jahre her. Das ist schon mal was, ne? Das muss man sagen. Und neben dir stehen alle und die wollen an dir kratzen. Die wollen, dass du Fehler machst. Die wollen, dass du den Putt daneben setzt. Und das spürst du natürlich, dass alle auf dich lauern oder einen guten Schlag machen. Also, das würde mich mal interessieren, Anna. Wie geht man eigentlich damit als Spielerin, als Spieler um, wenn du die ganze Zeit das im Kopf hast? Shit, das kann es jetzt sein und alle wollen parallel an meinem Erfolg kratzen. Wie kriegst du das hin, dass du da denn cool bleibst?
Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Ich glaube, das wird auch von Turnier zu Turnier immer besser. Man muss sich halt wirklich dran gewöhnen. Also ist auf jeden Fall schwierig zu lernen, aber man muss da halt wirklich einen kühlen Kopf bewahren und irgendwie immer an das Positive denken und an sein Können glauben, ohne sich davon halt irgendwie beeinflussen zu lassen.
Gibt es etwas, womit man sich ablenken kann, dass man vielleicht an die Familie denkt oder dass man sagt, okay, wenn ich jetzt den Putt nicht loche, ich sterbe auch nicht davon, also die Welt geht nicht unter?
Ja, also das mache ich tatsächlich auch ganz häufig, dass ich halt wirklich immer an irgendwas Positives denke, das, was ich vielleicht nächste Woche auch mache und wo ich mich drauf freue. Und dass ich da ein bisschen auf dem Boden bleibe und nicht super nervös werde. Also ja, wie du gerade gesagt hast, die Welt geht auch nicht unter, wenn man dann mal einen Putt verschiebt. Also ist natürlich bitter, aber ja, man lebt weiter.
Und er lebt ja richtig gut weiter. Also mit der Kohle im Rücken. Also seine Frau Shelby hat ja am Grün gewartet. Sie hat gezittert, das war so schön zu sehen, als sie den Putt auf der 18 zum Birdie eben nicht gemacht hat. Und dann der kleine Bengel noch mit auf dem Arm. Und die waren alle so so auch in Social Media so begeistert die Kommentatoren, dass er so cool und ruhig geblieben ist, ganz fair gratuliert hat, nicht in Jubelstürme ausgeartet, ja, sondern echt easygoing. Und dann liefen ihm so die Tränen. Es ist schon.
Ja, einer der ersten Gratulanten war ja Joel Damon.
Genau, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Noch Damon. Vor der Frau, noch vor dem Sohn.
Genau, da war Joel Damon schon da, bei dem ich ja, der ja eh ganz lustig ist und seit Full Swing ja eh so ein Hype-Typ ist, aber jemand, der auch lange gekämpft hat, um auf der PGA-Tour so seinen Durchbruch zu kriegen, und der kann das wahrscheinlich am ehesten nachvollziehen, wie das ist, wenn man das erste Mal gewinnt. Und der mit seinem Sohn auf dem Arm war wirklich der Erste, der ihm entgegenkam. Und das fand ich war cool, wie auch so, ja, wie die Kollegen, und wenn man jetzt das so liest, auch so in Social Media, wie die sich mit ihm freuen, dass er das jetzt gepackt hat. Das ist schon cool, so mit anzusehen. Und ich meine, was hängt da alles für ihn dran? Der ist jetzt bis 2026 befreit auf der PGA-Tour, kann jedes Turnier spielen, kann sich aussuchen, wo er spielt. Der spielt in 2 Wochen oder ja, 2 Wochen, 1,5 Wochen, spielt das erste Mal beim Masters. Das ist schon cool. Und der Jäger ist ja auch eine ganz ehrliche Haut. Also er hat ja hinterher gesagt, er hätte schon ein paar Mal Augusta spielen können. Er hatte schon ein paar Mal Einladungen, um da mal eine Proberunde zu spielen, hat er aber nie gemacht. Er sagt, nee, ich spiele da erst, wenn ich mich für dieses Turnier qualifiziere. Vorher will ich diesen Platz nicht spielen. Ja, und jetzt wird er die nächsten Tage dahin fahren. Wie er sagte, bevor der Wahnsinn losgeht, möchte er einmal in Ruhe zumindest da spielen. Das wird er jetzt machen, sich da vorbereiten. Und ich fände es so super, wenn der da übernächste Woche, wenn er da vorne mitspielt. Und ich glaube, durch dieses jetzt gewonnen, dieses gute Gefühl, ich glaube, der wird beim Masters eine gute Rolle spielen.
Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich denke, eine Masters-Wette sollten wir im Laufe unseres Podcasts nochmal aufsetzen. Da geht's ja auch nicht nur um Stefan Jäger, sondern auch um LIV gegen PGA bzw. DP World Tour Spieler. Das könnte nochmal eine ganz interessante Entwicklung nehmen. Ich habe mich ja gestern auch, muss ich ehrlich sagen, erst ein bisschen geärgert. Ich war Ostersonntag, ich war mit Schätzelein und Freunden noch essen abends. Und dann gucke ich immer so auf mein Handy und denke, mein Gott, Stefan Jäger, er führt, er ist vorne dabei, du musst jetzt mal hier. Ich so, Leute, können wir mal zahlen? Ich möchte gerne los.
Ach, hast du ja wieder viele Freunde in der Familie gemacht.
Ja, alle sehr begeistert. Aber weißt du, auf der Fahrt checkst du denn so auf dem Handy PGA-Tour, checkst du denn auf der App das Loch für Loch, kannst du dir angucken, und auf der 10. Also ich hatte schon so ein bisschen so dieses Gefühl wie bei einer Europameisterschaft, weißt du, wenn du zum Spiel der Deutschen irgendwo vorher noch unterwegs bist und dann mit dem Auto ganz schnell durch leere Straßen fährst, damit du ja noch zum Anpfiff da bist. So bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich gesehen, auf der 10 mal ebenso 354 Yards gedreift, der Herr Jäger. Mal so eben. Es war Rückenwind, ja, gebe ich zu. Aber er hat enorm an seiner Länge gearbeitet, ist, glaube ich, im Schnitt 15 Yards länger geworden. Ballstriking ist sowieso, war schon immer seine Stärke, aber jetzt noch die Länge dazu. Also da ist noch was zu erwarten.
Er war vor 2 Saisons mit 293 Yards im Schnitt, war er 155. auf der Tour, und jetzt der 8. mit über 309 Yards, fast 310 Yards. Ja, ja. Und daran sieht man nämlich mal wieder, wie wichtig die Länge dann nämlich doch ist, weil er ist gar nicht der genaueste. Er ist irgendwie Driving Accuracy, ist er irgendwie 80. 90. in der Range. Aber wenn man auch mal sieht, wie der das Ding entlädt, wie der da aber seinen Probeschwung schon draufhaut, wo du denkst, eieiei, was hat er denn vor? Und wenn du das dann halt dir anguckst an diesen Drivable Par 4 Löchern, das war, glaube ich, die 17, ne, wo er wirklich so einen Cut haut, bis 10, 20 Meter vors Grün, liegt am allerbesten, er hat regelmäßig Scotty ausgedrived, und dann macht es den Platz etwas einfacher, weil der war halt wirklich schwer.
Ne? Wir müssen noch ein Wort zu Matti Schmidt verlieren. Hat auch ein souveränes Turnier abgeleistet, oder Julius, wie siehst du es?
Ich finde es cool, wie er sich berappelt hat in den letzten Wochen. Also, ich meine, das musst du erstmal schaffen, so anzufangen mit 5, 6 verpassten Cuts, und alle sagen, oh Gottes Willen, das läuft wieder am Ende der Saison darauf raus, dass er irgendwie um seine Karte kämpfen muss. Und dann macht er solide Woche für Woche jetzt seine Cuts und auch nicht irgendwie 50. 60. Plätze, sondern irgendwie immer Top 20, Top 30, Top 40. Ich glaube, dass Matti eine positive Zukunft noch auf der Tour hat. Und wenn der jetzt noch ein bisschen mehr Erfahrung auf der Tour sammelt, man darf ja auch nicht vergessen, das ist auch erst seine zweite Saison da drüben, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, an die Plätze, an die Gegebenheiten. Er wohnt ja eigentlich immer noch in Deutschland, nur so eine Trainingsbasis in den USA. Wenn er sich da ein bisschen dran gewöhnt, dann glaube ich, dass er sich da sehr, sehr gut einleben kann und auch irgendwann mal um den Sieg mitspielt.
Also wer weiß, Masters 2025, da spielen vielleicht zwei Deutsche mit, vielleicht sogar drei, wer weiß, was da noch so alles passiert. Also wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Das deutsche Golf ist gut vertreten auf den Touren dieser Welt momentan. Und da sind wir natürlich auch schon bei den Mädels, bei den Frauen, bei den Superheroes der Damen. Ich kann es nicht anders sagen. Caro Masson haben wir im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Nach ihrer Mutterzeit, Rückkehr auf die Tour, da hat sie schon beim letzten Turnier gut performt, aber jetzt ging das noch mal besser. Also zumindest bis zur letzten Runde war sie ja richtig top dabei. Anna, wie hast du sie gesehen?
Ja, also Caro Masson ist ja jetzt auf dem geteilten 30. Platz gelandet und das finde ich halt wirklich top nach ihrem zweiten Turnier, also nach der Schwangerschaft. Also es ist wirklich super, so schnell wieder zurückzukommen. Nicht nur Caro Masson hat gut gespielt, also Polly Mack ist auch auf dem geteilten 21. Platz gelandet mit einer richtig starken 14 unter, das muss man auch mal dazu sagen. Und sie hat auch wirklich viele richtig gute Spielerinnen hinter sich gelassen, wie beispielsweise Lynn Grant, die auf dem 26. Platz ist, oder Georgia Hall, die Engländerin, auf dem 30. Platz. Das ist wirklich nicht ohne. Also Hut ab.
Macht Spaß, den Frauen zuzugucken. Auf der LET-Tour gab es auch in Australien ganz interessante Ergebnisse. Nicht so richtig Top-Ergebnisse, aber zumindest, das wird dich natürlich besonders interessieren, weil du ja gerne auch auf der LET-Tour spielen willst, jetzt aktuell bei der Access Series dabei bist. Wie waren die Deutschen da aus deiner Sicht?
Also ich fand es ziemlich gut. Also Leonie Harm ist ja auf dem geteilten 8. Platz gelandet mit einer 6 unter und Laura Fünfstück auf dem geteilten 12. Platz tatsächlich. Das waren wir jetzt eigentlich auch relativ gut besetzt im deutschen Feld. Also zwei Top 20 kann man machen.
Ja, und dann müssen wir nochmal über einen Golfplatz sprechen, der uns alle schon beim Zugucken Kopfschmerzen, uns allen schon Kopfschmerzen bereitet hat beim Zugucken. Ganz ehrlich, wenn ich an den Abschlag auf der 4 denke, wo du eigentlich das Fairway gar nicht siehst, dieses Par-5-Loch, Wahnsinn. Machen wir nach einer kurzen Unterbrechung.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Natürlich wurde auch auf der DP World Tour gespielt und natürlich müssen wir da auch drüber sprechen, weil unser Freund Marcel Sieben war da ja Titelverteidiger bei der Hero Open in Indien. Dieser Golfplatz, meine Herren, ich habe nur gedacht, da, wenn du da spielst und da einmal einen Busch haust, der ist weg. Und die Jungs schlagen ja nochmal, ich sag mal, gefühlt 100 Meter weiter. Das heißt also, der Winkel wird dann nochmal, der Streuwinkel wird dadurch natürlich nochmal größer. Sven, da haben auch einige Spiele vorher ein bisschen sich geäußert, wie Amateure diesen Platz spielen würden.
Ja, es gab eine Umfrage bei der DP World Tour unter den Spielern, was denn ein 18-Handicapper wohl auf diesem Platz im Golf- und Country-Club Neu-Delhi spielen würden. Und da gab es so, also der Dene Norgard sagte, ja, also 130, vielleicht sogar 150 Schläge würde er einem 18-Handicapper zumuten oder zutrauen. Manassero sagte, im reinen Zählspiel mindestens 120. Und die schönste Antwort hat eigentlich Simon Forsström gegeben. Der sagte, ja, er würde vermuten, ein 18-Handicapper würde gar nicht zu Ende spielen können, weil so viel Bälle würde er gar nicht im Bag haben. wenn man jetzt fragt, mal Freddy Schott, der hatte wahrscheinlich genug Bälle dabei, weil er hat ja zu Ende gespielt, aber am Ende war es, glaube ich, in der zweiten Runde eine 82, glaube ich. Und das sagte der Norgard auch. Er sagte, ja, er sieht selbst für sich als, ich sag mal, gestandener Tour-Pro, sieht das durchaus, dass man das hier Pros eine 80 spielen. Ja, Freddy Schott hat es unter Beweis gestellt mit einer 82. Witzig war auch eigentlich eine Antwort, auch, ich glaube, es war auch Norgard, der sagte, es könnte auch sein, dass es zahlreiche Withdraws geben wird, weil Spieler genervt sind von dem Platz und einfach keinen Bock mehr haben. Und am Ende war es ja tatsächlich so. Ne? Ich meine, da haben 12 Spieler während der Runde zurückgezogen oder sind nach der zweiten oder dritten Runde nicht mehr angetreten. Also das ist schon, ich glaube, der Platz ist ein Tick too much. Das bringt den Pros auch nicht so viel Spaß, wenn sie ständig irgendwo Bälle verlieren oder mit deutlich über paar Runden reinkommen. Also ich glaube, da muss man sich in Neu-Delhi ein bisschen überlegen, wie man den Platz entschärft, weil sonst meldet da nächstes Jahr kaum einer.
Wobei Yannick Paul, habe ich gelesen in Social Media, der hatte sich sehr begeistert über diesen Platz geäußert. Der ist ja auch Zehnter geworden.
Ja, und letztes Jahr Zweiter, oder Dritter. Der mag den Platz. Aber ich sage dir, mindestens die Hälfte im Feld mag den Platz nicht.
Vielleicht mag er den Platz ja auch genau deswegen, weil die Hälfte der Spieler schon mal ausscheidet aus seiner
Sicht. Ja, ist ja auch schlau.
Da ist er fix, ne, im Kopf. Ja. Aber das ist ja interessant, Anna, du wirst ja beim Osterfrühstück mit deinem Freund Max Schmidt auch mal drüber gesprochen haben, was er zu diesem Platz sagt, wie die Tourspieler das sehen.
Ja, also Max hat mir ein bisschen darüber erzählt, also er hat ja den Platz auch schon ein paar Mal gespielt und er meinte, dass es ein wirklich sehr tricky Platz ist, also man muss ihn echt super clever spielen, gute Platztaktik vorher sich überlegen und ja, die Fairways sind halt einfach mega klein und du hast halt immer diese Doglegs, also das macht den Platz halt wirklich super schwer. Da muss man sich gut drauf vorbereiten und einfach wirklich, wie gesagt, clever spielen, ansonsten klappt es halt nicht.
Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich im Fantasy Race Kurt Nakajima, ich hatte Kurt gewählt. Ich hatte Kurt gewählt. Durch Zufall. Durch Zufall, muss ich ehrlich sagen. Julius, wie sieht's aus? Ich sag mal so, das war natürlich auch, denn am letzten Tag, das war schon spannend. Spannend war es nicht mehr für Kurt sozusagen, weil er schon einen großen Vorsprung hatte, aber spannend, wie die deutschen Spieler abgeschlagen haben.
Ja, du meinst sicherlich Keita, den du Kurt nennst. Keita Nakajima. Ach ja, aber Kurt ist Kurt Kitayama, der wiederum auf der PGA Tour spielt. Aber es sei dir verziehen.
Es ist Ostermontag.
Ja, genau.
Aber das war auch für Kurt gut,
genau. Ja, das war ein unglaublicher Vorsprung, den der zwischendurch hatte. Der Platz ist ja, man kann auf dem Platz scoren, ne, wenn du halt keine Fehler machst. Also du darfst halt einfach keine Fehler machen. Dann, ich weiß auch, letztes Jahr fand ich auch, als Marcel gewonnen hat, dass der Platz nicht so wahnsinnig schwierig aussah, weil halt Marcel aber auch dann gut gespielt hat. Ne? Wenn du halt die Fairways triffst, dann gibst du dir da auch Chancen auf dem Platz. Aber sobald du das halt nicht tust, wird es natürlich schwierig. Und aus deutscher Sicht freut es mich natürlich vor allem für die Spieler, die dringend mal die Punkte brauchten und die ein bisschen weiter vorne jetzt gelandet sind, wie ein Yannick de Bruyne, ne, der lange verletzt war und durch seine Kategorie über die Q-School auch wirklich nicht viele Einladungen bekommt, viele Turniere spielen kann, der am Ende, glaube ich, auf dem geteilten 13. landet. Gemeinsam mit Max Rottluff, der auch dringend die Punkte braucht, hat oft auch schon gecuttet, aber ist dann so im Wochenende irgendwie immer hinten gelandet. Und auch Marcel Schneider, der 21. wird, für den freut es mich auch. Auch der kann die Punkte sehr gut gebrauchen, oft viele knapp verpasste Cuts. Und deswegen finde ich es aus deutscher Sicht schön. Natürlich Yannick Paul wieder bester Deutscher. Ist für mich auch ein Spieler, der in 2-3 Jahren potenziell vielleicht mal einen Masters spielen kann, wenn der so weitermacht.
Ja, auf jeden Fall.
Dann am ehesten der dritte Spieler wird, sage ich mal, den wir vielleicht neben einem Matti Schmidt, einem Stefan Jäger beim Masters sehen. Freut mich extrem für die deutschen Spieler, dass wir mal wieder mehr als einen Cut hatten, auf jeden Fall. Und ja.
Übrigens, Yannick de Bruyne ist unter den Top 20 der Einzige gewesen, der kein Doppelbogey hatte. In 4 Tagen.
Oh, echt?
Ja. Selbst der Sieger hat einen Doppelbogey in der Karte gehabt. Und das allein sagt ja schon, wie schwer dieser Platz ist. Ich meine, wie hat Kurt, der Keiter heißt, das Turnier beendet? Ich glaube, auf den letzten 5 Löchern hat er 4 Bogies gespielt. Der hat das gerade so nach Hause geschaukelt. Wobei man sagen muss, der Keiter Nakajima ist natürlich ein extrem großes Talent. Ich meine, der war 87 Wochen die Nummer 1 der Amateur-Weltrangliste. Ich glaube, keiner war bisher länger Nummer 1 der Welt. John Rahm war mal 60 Wochen die Nummer 1 der Welt. Aber der Nakajima, das ist schon ein Vollprofi, der zwar erst in seinem zweiten Profijahr ist, oder jetzt glaube ich im dritten, Aber was hat, wie der hinterher sagt, ja, ja, ich will dieses Jahr Top 10 der DP World Tour machen und nächstes Jahr spiele ich auf der PGA Tour. Der hat so einen klaren Plan. Den werden wir nicht lange auf der DP World Tour sehen.
Die Jungs sind alle so straight in ihren Vorbereitungen, in dem, was da auch so kulturell von der Erziehung einfach ist. Ich habe da neulich mal mit Lang Lang drüber gesprochen. Das ist ein ganz, ich sag mal einfach nur, ganz anderer Vergleich. Also sensationeller Klavierspieler. Oder Pianist einfach mal, da ist eine Disziplin in der Jugend einfach da, die haben ja. Europäer überhaupt nicht. Da ist auch eine Strenge da, die wir vielleicht nicht gut finden, aber die ganz normal in der Kultur verankert ist im asiatischen Raum und die sich dann natürlich auch auszahlen kann. Nicht auszahlen muss, aber auszahlen kann, wenn du das vernünftig in deinem Kopf verarbeiten kannst. Also da haben die schon immer einen großen Vorteil gegenüber europäischen Spielern, diese Disziplin einfach auch in der stringenten Vorgehensweise, was Training auch angeht, was Ziele angeht, das ist schon stark. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich mir jetzt endlich mal ein E-Trolley bestellt habe? Habe ich das mal erzählt? Ich freue mich.
Nee. Irgendwann kommt das Paket. Du wolltest doch zwei oder drei bestellen, für mich einen mit.
Nee, das sind ja gefährliche Geschäfte, die ich da machen wollte mit China. Das hatte ich mir in meinem kleinen Köpfchen mal so ausgedacht, dass ich da mal so zwei, drei bestelle und zwei dann selber verkaufe. Aber nein, liebe Steuerbehörden, das mache ich jetzt nicht. Das hat dann doch nicht so richtig gut geklappt. Also ich habe jetzt einen Hidden Champion genommen, der preislich mir ein wenig entgegenkam. Und irgendwann werde ich demnächst das Paket zu Hause haben. Und dann geht es los. Es geht los. Und sowas. Ich meine, Anna, du spielst ja auch Deutsche Golfliga. Du spielst ja für Berlin, Stolperheide. Hast du Caddy oder hast du E-Trolley oder trägst du selber oder hast du einen Push-Trolley, wie auch immer. Wie machst du das?
Also normalerweise habe ich nie einen Caddy, aber bei DGL tatsächlich sagt Stefan immer, dass die jungen Mädels bei mir Caddy machen wollen. Weil ich finde es ja auch schön, dann sehen die jungen Mädels mal so, ja, wie eine Pruette spielt und das spornt die vielleicht ja auch ein bisschen an und die lernen auch echt viel dadurch. Deswegen, das ist halt echt cool, aber jetzt, dass sie das verboten haben, ist halt, ja, weiß ich nicht. Finde ich persönlich schwierig, weil eben aus dem Aspekt finde ich es halt so cool, dass die jungen Mädels halt wirklich viel lernen können.
Da sind wir nämlich beim Thema. Die Deutsche Golfliga lässt ab sofort, ab dieser Saison, keine Caddies bei den Turnieren mehr zu. Das geht, Sven, das geht bis in welche Ligen geht das runter?
Ich meine, dass sie es von der ersten Liga bis zur Regionalliga beschlossen haben. Es kann aber nur jemand beschlossen haben, also der ein typischer Sesselfunktionär, der wahrscheinlich noch nie DGL gespielt hat. Weil das ist ja nicht nachzuvollziehen. Das ist so das Schönste, also so kenne ich das aus meinen Clubs hier in der Umgebung, ob nun Falkenstein oder Wendlohe, wenn die Jüngeren den Älteren, so hast du ja auch mal angefangen, Henak.
Ich habe so angefangen.
Die Tasche tragen, ja. dann ist das für die ein tolles Erlebnis. Die lernen da, wie Anna das schon sagte, du siehst, wie gehen die einen Platz an vom Course Management? Wie führen die Schläge aus? Das ist toll für die jüngeren Spieler. Da sammeln sie ganz viel Erfahrung. Und das den Kindern oder den Jugendlichen und auch den Clubs zu nehmen, diese Entwicklungsmöglichkeit, Ausbildungsmöglichkeit, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Also macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ich sag dir auch, dadurch werden bei DGL Spielen deutlich weniger Zuschauer sein, weil vielleicht gucken die Kids jetzt noch zu, aber die Eltern oder andere Mitglieder, die früher mal Caddy gemacht haben, die sagen nur, wenn ich da nicht Caddy sein kann, und dann müssen wir da ja auch nicht mitreisen. Also ich glaube, man schadet der ganzen DGL und dem deutschen Golf mit dieser Entscheidung, schadet man mehr, als dass man da irgendwas Gutes macht.
Ich als betroffener Caddy kann das natürlich sagen. Also ich meine, mit 14 habe ich angefangen, Golf zu spielen, und vorher habe ich 2 Jahre lang, allerdings nicht bei der DGL, die gab es damals noch nicht, aber bei Monatsteller habe ich den Herrschaften für 20 Mark damals noch im 18. Loch den Wagen gezogen. Aber es war toll, ich habe da nette Leute durch kennengelernt. Ne? Gibt es eigentlich eine Begründung dafür?
Ja, also es gibt, also die Begründung ist ja Chancengleichheit, ist das eine, weil sie sagen, es gibt Clubs, da gibt es einfach professionellere Caddies und erfahrenere Leute. Und dann sagen sie vor allen Dingen auch, dass es dass sie damit die Kosten reduzieren wollen für die Clubs. Aber ehrlich gesagt, das kann ja jeder Club für sich entscheiden, ob er Geld für Caddies ausgibt oder nicht. Dafür muss man nicht irgendwas verbieten. Auch die Begründung finde ich nicht einleuchtend.
Ja, ich wollte noch hinzufügen, dass ich es halt auch irgendwie ein bisschen schade finde, weil ich finde, das, was DGL auch irgendwie ausmacht, ist ja dieses Teamgefühl eben. Und durch diese Caddies, dass halt eben deine Teammitglieder bei dir Caddy machen können und auch irgendwie Mitentscheidungskraft haben bei deinen Schlägen und ja, was weiß ich nicht was. Das gibt ja eben dieses extreme Teamgefühl. Und das finde ich halt so schade, weil das geht jetzt irgendwie auch verloren.
Richtiger Ansatz, ja. Das mit dem Teamgefühl. Julius, wir waren ja auch mal mit Golf in Style, waren wir auch mal beim Finale dabei, der Deutschen Golfliga in Hamburg, gut Karten. Das ist ja auch, die Caddies fühlen sich ja auch mit als Team und wollen ja denn sozusagen irgendwann mal aus der Rolle des Caddies raus in den Spieler. Das ist ja auch immer noch ein zusätzlicher Anreiz.
Ich finde das sowieso schade. Das mit dem Teamaspekt finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Ich meine, es ist sowieso eigentlich ein Einzelsport. Ne, und ich finde es gerade in so einem Einzelsport, wo du oft für dich alleine kämpfst, nur dafür, dass dein Ergebnis zählt, gerade später im professionellen Bereich, ist doch diese Zeit oder diese Phasen, diese Möglichkeit in einem Team zu spielen, sehr, sehr schön. Ich meine, du siehst ja, wie sehr die Profis das selbst auch wertschätzen, wenn sie mal eine Ryder Cup mal spielen oder bei so einem Zürich Classic, die jetzt, glaube ich, in 2-3 Wochen ansteht, wo sie als Duo auf der PGA Tour spielen. Das ist ja, dieses Teamgefühl ist ja nochmal was ganz anderes, eine ganz andere Komponente im Golf. Und ich finde es da extrem schade, wenn man das irgendwie zerreißt. Und ich verstehe auch die Argumente überhaupt nicht, weil, ich meine, ob du jetzt, ich weiß jetzt ehrlicherweise, in der ersten Bundesliga, ne, weiß ich jetzt nicht, wie sehr ein Spieler oder eine Spielerin, das kann ich nicht beurteilen, auf seinen Caddy hört. Aber ob das jetzt wirklich schon ein sehr, sehr professioneller Caddy ist oder ob das tatsächlich eher ein Teammitglied, ein Freund, wie auch immer ist. Ne? Aber ich finde, die Chancengleichheit ist dann auch ein total beschissenes Beispiel, weil du spielst dann ja auch als Bundesliga-Team nicht gegen ein Regionalliga-Team. Von daher kannst du es sowieso nicht wirklich vergleichen und von daher, ja, nee, für mich macht es überhaupt gar keinen Sinn.
Für mich ist das trotzdem eine gute Nachricht, gerade jetzt unsere Unterhaltung darüber, weil ich weiß, einer von euch dreien wird sich jeweils bei meinen nächsten dreien Turnieren freiwillig melden, für den Teamgedanken bei mir Caddy zu machen. Also da ruft mich einfach an, ich gebe euch dann die Termine durch. Von Monatsteller bis Martinsgans, es ist alles gesichert. Ich brauche doch keinen E-Trolley mehr. Herrlich.
Okay. Ja, mache ich.
So, danke, danke. Wir teilen uns auch das Preisgeld. Ja.
Grün und saftig, der Golf in Style Podcast.
Ja, unser Freund Bene Staben, unser Experte auch bei Golf & Style. Bene hat neulich was in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Masters vom 11. bis zum 14. April. Es ist ja bald soweit, gute 10 Tage noch. Und dann zeigt sich ja auch, wer ist vorne mit dabei. Entweder Liv, ein Spieler von Liv. Oder ein Spieler von der PGA Tour oder ein Spieler von der DP World Tour. Das war bei Full Swing in der Session 2 in der neuen Ausgabe auch schon ein Riesenthema, aber eben vom letzten Jahr. Und letztes Jahr wissen wir, dass John Rahm die Masters gewonnen hat und damit Brooks Koepka noch den Liv-Spieler gerade so verhindert hat. Jetzt allerdings ist John Rahm ja auch bei Liv Tour. Es ist, Ben hat gesagt, er würde auf jeden Fall auf Scottie Scheffler wetten. Ich bin mir da nicht mehr so sicher, weil Scotty jetzt wieder in so eine schlechte Putt-Phase durch Texas reingekommen ist. Was meint ihr?
Ja, ich sehe Brooks Koepka, immer bei Majors, immer gefährlich. Und der wird sicherlich das letzte Jahr auch nicht vergessen haben. Der wird richtig angreifen. Ja, ich sag mal Joachim Niemann, auch ein Liv-Spieler. Gute Form sehe ich auch mit vorne. Und dann sehe ich mit vorne Stefan Jäger.
Ja. Finde ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, Stefan Jäger als Ballstriker, gut, er könnte auch, weil er eben nicht so eine große Accuracy hat, was Julius auch erzählte, könnte er natürlich vom Abschlag ein Problem kriegen, aber trotzdem, der hat die Nerven. Das ist ja das entscheidende Moment auch bei den Masters. Das finde ich auch gut. Julius, was meinst du?
Also Brooks Koepka ist natürlich immer einer, aber ich glaube tatsächlich, ich habe so ein Gefühl, dass es dieses Jahr keiner von den, also wenn es ein PGA-Tour-Spieler macht, dass es keiner von den ganz Großen macht. Also ich glaube weder, dass es ein John Rahm, ein Scottie Scheffler macht, noch ein Rory McIlroy zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, dass es so einer aus der zweiten Garde, sage ich mal, dahinter sein wird. Vielleicht so ein Will Zalatoris angreifen kann, ein Spieler wie Ludwig Aberg vielleicht sogar. Also oh, ich habe das Gefühl, es wird ein
heißer Tipp.
Genau, Ludwig Aberg, wo wir darauf hingewiesen werden, dass man ihn so ausspricht. Sorry nochmal. Genau, also ich glaube, es wird ein Spieler, mit dem nicht unbedingt alle Experten rechnen. Und wenn es tatsächlich ein Liv-Spieler machen sollte, wäre mein heißester Tipp Cameron Smith, glaube ich. Mit neuer Frisur. Er hat seinen Mullet geschnitten. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Wieder kurze Haare. Der Typ wiegt nur noch wahrscheinlich 2 Kilo weniger jetzt und ist wieder frisch. Hat vor zwei, drei Wochen auch im Playoff gegen Answer auf der Lift-Tour verloren. Ich glaube, der ist heiß. Ich kann mir vorstellen, der hat auf dem Platz schon gut gespielt, dass der angreifen wird.
Ich habe ja gehört, dass Cameron Smith mit Freddy Schott im regen Austausch, was die rückwärtige Haarmatte angeht, stehen soll. Also hat er möglicherweise ein paar Haare noch zusätzlich abgegeben, die Freddy als Extensions nutzt. Es ist tatsächlich ein australischer Spieler, der jetzt auch in Indien gespielt hat. Da habe ich immer gedacht, ist das Cameron Smith? Ist das Cameron Smith? Hat er auch so einen Schnurri? Also das scheint so Mode zu sein, diese Surfer-Typen from Australia. Das ist Anna, du nix schon so ganz, ne? Du kennst diese Surfer-Typen.
Ja, leider. Nee, also ich mag Mullets halt wirklich gar nicht. Aber es ist halt tatsächlich gerade im Trend, deswegen hat es auch hier echt jeder zweite Junge. Aber naja, muss man mögen, ne?
Ja, also es sieht, mein Vater hat einen tollen Schnurrbart. Bei mir würde das eher so ein bisschen luftig aussehen wie bei Cameron Smith. Was glaubst du? Auf wen tippst du bei den Masters?
Oh, ich finde es halt super schwierig, weil Golf, also man kann es eh nie so wirklich sagen, weil Golf ist immer, die eine Woche läuft so, die nächste Woche läuft so, das hat man ja auch bei Freddy Schott gesehen eben, entweder einem liegt der Platz oder einem liegt der Platz halt eben nicht. Wenn den Tipp mit Stefan Jäger fand ich eigentlich echt ganz gut, weil Danke. Ich glaube, dass wenn man dann, ja bitte, ich glaube, wenn man gerade so ein Turnier gewonnen hat, dann ist man auch irgendwie so von sich überzeugt und weiß, dass man das Zeug dazu hat. Und dann kann sowas schon mal passieren. Also es wäre top, wenn er das machen würde.
Also was mich ja hier absolut wundert bei euch, ist also der Tipp Rory McIlroy ist nicht gefallen. Der Tipp John Rahm ist nicht gefallen. Was ist los mit euch? Ich meine, John Rahm ist der Titelverteidiger. Also ja, ich habe mir die Vorschau
geschrieben. Wenn du dir mal die Statistik von Rory beim Masters anguckst, die ist wirklich nicht gut. Er hat die letzten 2 Jahre hat er den Cut verpasst in Augusta. Und er hat schon in seinen, sagen wir mal, vielen Teilnahmen, aber er hat auch schon 5-mal schon eine 77 auf der Scorekarte gehabt in Augusta. Also dieser Platz, der passt nicht so richtig zu ihm und er überpowert ihn auch manchmal, was ihm dann ganz schlechte Lagen abseits des Fairways oder hinter den Grüns eingebracht hat. Also Rory sehe ich beim Masters leider nicht. Und nicht vorne.
Aber es gibt noch einen anderen Namen. Tiger Woods. Tiger spielt. Ob Tiger jetzt gewinnen kann, ist nochmal eine zweite Frage. Aber immerhin hat er auch sein Comeback, also das größte Comeback der Sportgeschichte bei den Masters gefeiert. Das stimmt. Ich traue ihm alles zu. Wenn es nicht wieder so regnen sollte, dann sehe ich ihn da auch schon auf jeden Fall im Cut. Das glaube ich schon, dass er das schaffen kann. Also um mich jetzt mal festzulegen, ich glaube, John Rahm wird es machen, weil das wäre einfach auch megamäßig, letztes Jahr als PGA-Spieler und dieses Jahr als Liv-Spieler, also das wäre einfach
wär auch großartig, eine Geschichte, ja.
Dass Liv, Piff und Puff irgendwie mal zusammenkommen können, möglicherweise, das wäre eine gute Story. Aber Thomas Datre, muss ich auch sagen, finde ich auch ein Spieler, der jetzt in Texas aufgefallen ist, haut eine echte Kelle. Macht Spaß, aggressiv spielt er, macht Spaß zuzusehen. Könnte ich mir auch gut vorstellen, weil Julius ja vorhin sagte, jemand so aus der zweiten Garde käme da ran. Also haben wir uns festgelegt, oder? Also ich bin bei John Rahm. Was, jetzt nochmal ganz kurz Zusammenlegung?
Ich muss mal ganz kurz Sven korrigieren. Rory hat vor 2 Jahren tatsächlich nicht den Cut verpasst, sondern ist Zweiter geworden beim Masters.
Ist so
das
ähnlich.
War dieses Jahr, wo er so diesen unglaublichen Bunkerschlag am letzten Loch, glaube ich, noch gelocht hat, wo Morikawa dann auch noch so einen unglaublichen Bunkerschlag gelocht hat. Das war, glaube ich, 2022, aber er hat schon mehrmals den Cut verpasst, das ist richtig. Und Stefan Jäger sehe ich einfach nicht ganz vorne, weil er noch nie diesen Platz gespielt hat. Also ich glaube, es ist für einen Newcomer sehr schwer, wenn er noch nie da gespielt hat. Deswegen mein heißer Tipp ist Ludwig Orbeck.
So. Schön, dass man sich auch nochmal streiten kann hier. Das finde ich sehr gut. Ne? Dass Sven auch nicht immer recht hat, finde ich sehr gut. Vielen Dank, Julius.
Ja. Übrigens, der Spieler mit der Matte, der Australier, das ist David Michiluzzi.
Ja, richtig, der ähnlich klingt wie Michelozzi. Michelozzi. Ne? Also ja. Das sind ja alle die Uzzis, meine Herren, ja. Die sind da alle gut vertreten. Ja. Oh, Svenny, komm jetzt mal los, Tipp jetzt definitiv.
Ja, festlegen. Ich sag Brooks Koepka.
Anna?
Nee, Brooks Koepka sage ich nicht. da bin ich sogar tatsächlich bei Julius. Also Aberg wäre auch ein guter Tipp.
Wir brauchen noch unsere Tops und Flops für die zurückliegende Woche. Was habt ihr da anzubieten? Fangen wir an, Svenny.
Mein Top, na Jäger ist ja eh der Top, aber ich muss sagen, mein Top ist tatsächlich Yannick de Bruyne. Finde ich ganz stark auf so einem schweren Platz und bisher noch mit wenig Turniermöglichkeiten, ein bisschen Challenge-Tour, mal DP World-Tour und auf so einem Platz so zu bestehen, ohne Doppelbogey, wie ich ja schon sagte, finde ich ganz stark. Und mein Flop ist das Hamburger Osterwetter, weil ich wollte heute eigentlich noch Golf spielen, aber es regnet, es ist grau und ich glaube, ich muss die Schläger im Auto lassen. Es geht nicht.
Da kann ich mich gut dran anschließen. Das Wetter als Flop zu bezeichnen, kann ich nur von der Costa del Sol zurückgeben. Da war ich gerade. Fünf Tage. Es hat von Dienstag bis Samstag, bis zum Abflug, ununterbrochen geregnet. Das hat man da, glaube ich, noch nie gesehen. Aber es ist natürlich gut fürs Land. Es hat in ganz Spanien geregnet. Es ist unglaublich. War wirklich nicht zu fassen. Man glaubt das ja nicht. Noch nicht mal eine Stunde, dass man irgendwo sitzen konnte.
Hättest du lieber nach Berlin kommen können? Weil bei uns war echt gutes Wetter eigentlich.
Ja, nee.
Gestern und vorgestern.
Ja, warum machst du denn nicht an? Da hätte ich doch gemacht. Ja. Ist doch klar. Ja, pass mal auf, und mein Top ist, weil es sonst untergeht, ich muss es einfach nochmal sagen, Alex Chaker ist für mich seit vielen Jahren ein großartiger Spieler und er hat jetzt auf der Champions Tour in Kalifornien, hat er wieder einen zweiten Platz gemacht, hinter Retief Goosen. Also das ist so toll mit anzusehen, wie Alex Chaker sich auf dieser Champions Tour etabliert hat als Top-10-Spieler, regelmäßig, das macht ja, richtig das Spaß stimmt. Und ja. Ist guter Typ und ich freue mich wirklich auf seine nächsten Auftritte in Deutschland. Vielleicht sehen wir ihn ja auch in München, also hätte ich Bock drauf, ist mein Top.
Also ich habe sogar zwei Tops. Einmal der erneute Sieg von Nelly Korda, die hat da jetzt schon, ich glaube, 4 Siege in der Saison gehabt, also wirklich mega. Und Pollys Ergebnis, fand ich wirklich toll, das war jetzt ihr viertes Turnier in der Saison und das muss man auch erstmal abliefern, da geteilte 21. zu werden mit 14 unter Paar. Also es ist halt wirklich heftig. Also das sind meine zwei Tops und mein Flop, dass ich eine Nebennasenhöhlenentzündung hatte und dadurch die letzten Tage ziemlich doll Zahnschmerzen hatte und dann konnte ich halt leider kein Golf spielen. Aber es wird besser. So. Also mir geht's schon besser.
Gute Besserung.
Gute Besserung.
Danke.
Was ist los bei dir?
Ja, da Sven Hanf zum wiederholten Male meinen Top geklaut hat, wie schon letzte Woche mit dem Caddy von wer war's? Wie heißt er denn jetzt? Habe ich seinen Namen vergessen?
Du meinst der
Robert McIntyre. Robert McIntyre. Genau. Ja. Nehme ich jetzt einen anderen Top und zwar Leonie Harm würde ich tatsächlich sehen, weil mit dem achten Platz auf der Ladies European Tour ist für sie wirklich stark, weil wir erinnern uns, sie hat letztes Jahr eigentlich fast die Karte verloren. Ja. Also sie ist fast hinten rausgerutscht, weil es letztes Jahr wirklich gar nicht lief. Und dass es dann jetzt offensichtlich bergauf geht, beste Deutsche, Top 10, ist ein sehr gutes Zeichen, würde ich sagen, und macht Mut. Und mein Flop der Woche ist dieser ganze Liv-Piff-PGA-Streit, Verhandlungen, was auch immer, das ist ein so großes Wirrwarr. Ich habe da auch einen Kommentar in der neuen Golf & Style drüber geschrieben. Da blickt wirklich, finde ich, keiner mehr durch. Es gab jetzt ja ein Treffen zwischen Yasir Al-Rumayyan, dem PIF-Chef, und dem Players Council von der PGA Tour. Und was kam dabei raus? wie zu erwarten, nichts. Gar nichts. Sie haben sich nur mal beschnuppert oder was auch immer da passiert ist. Ich habe keine Ahnung, aber es geht nichts voran. Die Deadline der Verhandlung war ja eigentlich schon Ende letzten Jahres. Es passiert gar nichts und wir wissen nicht, was, wann oder überhaupt, ob irgendwas passiert. Und das ist nur noch ein Scherz für mich und Flop, weil ich finde, das zerstört irgendwie so ein bisschen das Profigolf nebenbei.
Grün und saftig, der Golf in Style Podcast.
Ja, das war die aktuelle Ausgabe von Grün und Saftig, aufgenommen am Ostermontag. Wir wünschen euch rückwirkend noch ein tolles Osterfest gehabt zu haben im Kreise der Familie. Wir hoffen, dass ihr doch gutes Wetter irgendwie haben konntet. Vielleicht in München, vielleicht in Leipzig, in Rostock, vielleicht in Köln, Berlin oder auch in Kiel. Wo auch immer ihr uns hören mögt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns ein Like gebt. Grün und Saftig, euer Lieblings-Golf-Podcast zusammen mit Golf in Style. Die aktuelle Ausgabe von Golf in Style. Jetzt ab kommendem Wochenende liegt sie bei euch im Club aus. Und denkt dran, da könnt ihr gewinnen. 100 Freitickets für die European Open. Und Anna, ich muss auch nochmal sagen, es ist einfach schön, auch so, weißt du, wir Jungs, wir reden natürlich besonders enthusiastisch über die Jungs auf den Touren dieser Welt. Dass du denn so enthusiastisch über die Frauen auf den Touren der Welt redest, ist wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte. Ich kann nochmal ankündigen, ich bin mittendrin, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, mittendrin von Full Swing bei Netflix, die Second Session, mir das anzuschauen. Und Julius, genau das, was du gesagt hast, das mit Liv und Piff und Puff und Puff und wer auch immer, das ist da ja auch ein Riesenthema, gerade mit Rory McIlroy, der sich da als komplett verarschter Typ vorkommt, übrigens von der PGA-Tour, weil alles hinter seinem Rücken stattfindet. Da sollten wir mal drüber sprechen. Also Aufgabe ist bitte, guckt euch das an. Guckt es euch an, Full Swing, und dann reden wir darüber.
Jo. Ich habe die Staffel am ersten Tag komplett durchgeguckt, als sie rauskam, aber ich rede mit euch auch nächste Woche trotzdem
darüber. Ja, danke. Also Leute, gut. Habt viel Spaß und ja, die Masters kommen. Wir sind gespannt. Bis bald.
Ciao. Bis bald.
Ciao. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.